Story versus CGI.
Willst du das nochmal mit schönerer Anmoderation sagen?
Filmschnitte, Klappe die zweite. Klappe die dritte.
Klappe die dritte?
Ja, wir haben doch die Oscar-Sendung gemacht.
Stimmt.
Filmschnitte, Klappe die dritte, CGI versus Story.
Klingt einfach, ist es auch. Film ist scheiße geworden. Nee.
Ja.
Quatsch. Also, Anlass. Machen wir der Reihenfolge nach gut erzählt, wie wenige Filme heutzutage.
Sagen wir mal, jetzt ist ja offiziell mit Iron Man 3 und Star Trek Into Darkness die Season eröffnet für die großen Sommerblockbuster. Also ich zähle das jetzt schon mal zu den Sommerblockbustern dazu.
Ja, sie fangen jetzt an.
Genau, wir wissen ja, dass das schon sehr lange so ist mittlerweile, dass das einfach Material, CGI-Action-Schlachten sind. Und das nehmen wir zum Anlass. Ich habe sowohl Iron Man 3 als auch Star Trek gesehen. Iron Man 3 ist gut, Star Trek nicht.
Muss man gleich sagen, dass man weiß, dass wir Profis sind, beide Filme noch nicht gesehen. Aber da wir im Laufe des Podcasts festmachen wollen, dass das eine negative Entwicklung, insbesondere der letzten, ich würde sagen, 5-6 Jahre ist, die wir beobachten, ist das gar nicht so schlimm, weil wir uns gar nicht jetzt so an den neuen Filmen aufhalten wollen. Wir wollen ja auch nicht spoilern.
Nee.
Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir Filme spoilern, wo ihr selbst schuld seid, wenn ihr immer noch nicht wisst, wie die ausgehen.
Genau. Nein, aber ich würde mal sagen, und das haben wir ja auch schon in der Filmschnitte-Kolumne angedeutet, zumindest ich in einem Artikel zu Warm Bodies, dass irgendwie das Kino so gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht seine Hochphase hat. Das heißt, also die Frage ist, ja, gab es jemals eine Hochphase? Aber
ja, doch
aber
schon.
Es ist zurzeit schon so, dass gerade, wenn wir jetzt vom Popcorn-Kino reden, also natürlich Indie-Produktion, kleine Filme ausgenommen, die Sachen, wo man wirklich zum Entertainment-Faktor in die Kinos geht, es gab Zeiten, und es gibt auch heute immer noch, wobei finde ich seltener Zeiten, dass du ins Kino gehst und einen Film hast, der gut aussieht und Spaß macht und eine tolle Story erzählt.
Ja, also Moment, also über den letzten Part wollen wir hier auch noch ein bisschen streiten, ob da jetzt wirklich tolle Geschichten erzählt werden.
Ja.
Ich meine, jedes Jahrzehnt hat so seine dunkle Phase gehabt. Ich denke, die 90er und der Anfang der 2000er Jahre waren die ganzen scheiß Teenie-Filme.
Mm.
So, sei es von
American Pie und
Konzerten. American Pie 1 bis Schieß mich tot. Du hast, ich meine ganz ehrlich, die Scary Movie, also diese Verarsche-Filme, diese Parodien, die das noch nicht brauchten, dieses Effektgewitter.
Yeah.
Dann haben wir Anfang des letzten Jahrzehnts mit Spider-Man und X-Men wurde der Superheldenfilm, der Comic-Superheldenfilm salonfähig gemacht.
Und hatte jetzt eigentlich durch The Dark Knight, kann man sagen.
Ja, sogar, also mit
oder Batman Begins und Dark Knight eigentlich so diese Hochphase erreicht. Und Iron Man, also die sind ja alle so, das ist so die zweite Phase.
So 2000, ja, das ist ja, wir machen keine Marvel-Werbung, die nennen ja jetzt ihre Filme Phase 2. Yeah. Zweite Phase.
Nee, die zweite Phase von Comic-Verfilmung. Also man hat so die Vorboten von der ersten Batman-Verfilmung.
Ja, also ich würde auch sagen, der Höhepunkt wurde dann natürlich auch, gerade wenn man die Öffentlichkeit mit einbezieht, hat mit The Dark Knight dann den Höhepunkt erfahren mit dem, kann man drüber streiten, Oscar nicht aufgrund der Leistung, sondern dass man doch stark davon ausgehen kann, dass dieser Oscar davon profitiert, dass Heath Ledger in Frieden möge ruhen und das soll seine Leistung nicht schmälern, aber wie man die Academy kennt, die hätten einer Comic-Verfilmung nie einen Oscar gegeben und das war wirklich der Zusatzfall.
Wobei, ich muss mal überlegen, was war denn das noch das ist ja eigentlich nicht so wichtig.
Nee, es hat keine Comic-Verfilmung jemals einen wichtigen Oscar bekommen, außer, und mit wichtiger Oscar meine ich bester Film, bester Haupt- oder Nebendarsteller, beste Haupt- oder Nebendarstellerin. Ja. Das sind die wichtigen Oscars, nach denen man guckt. Ja. Beste Regie vielleicht noch dafür, nie nominiert, kein gar nichts. War ja auch Inception unter anderem, der ja zwar als bester Film nominiert war, Christopher Nolan war aber, meine ich, nicht für beste Regie nominiert. Es war alles so halbgar und es war eigentlich von vornherein klar, Inception wird das Ding nicht bekommen.
Ja.
Es wurde ja dann auch Black Swan.
Ja.
Das waren einfach so, man weiß mit dem Subgenre Comic-Superhelden-Verfilmung schon auf seine Weise umzugehen. Also Inception ist das jetzt nicht, aber das hat
aber
man
wir,
da.
Aber wir verlieren hier gerade so ein bisschen den.
Ich meine, eine gute Exposition gehört ja dazu.
Ja.
Wir waren ja jetzt bei dieser ersten Phase.
Genau, also die erste Phase, genau. Dann gab es die zweite, die mit X-Men und Spider-Man. Also,
nee, das war die erste.
Das war die erste, genau. Davor gab es, wie gesagt, diese Vorboten der ersten Batman-Verfilmung, Tim Burton und so weiter.
Ja,
wobei er aber ja dann relativ schnell abgeglitten ist.
Genau.
In Effektheischerei.
Genau, A, in Effektheischerei und B, wollte das auch keiner sehen, weil sie nicht die technischen Mittel hatten, es cool aussehen zu lassen. So die letzten Batman-Filme, also wir haben hier jemanden im Raum, der gleich bestimmt aufschreit. Dr. Freeze, Arnold Schwarzenegger, sah nicht wirklich cool aus. Es war unglaublich lustig, es hat farblich alles gestimmt, es war sehr bunt, es war sehr, sehr,
also ich finde,
wie man sich Comic vorstellt, wenn man nicht so viel Ahnung von Comics hat.
Ja, aber es war doch auch näher an dem Comic-Feeling dran, als dieser Realitätsdrang, den Batman,
ja, zumindest
also
die neuen.
Christopher Nolan hatte, worüber sich ja dann auch ganz, also zumindest auch andere Filmkritiker immer lustig machen, wo ja dann auch immer dieser, wie soll ich sagen, Kampf zwischen dem Marvel-Universum jetzt in den Verfilmungen und The Dark Knight aufgemacht wird, weil ja bei Iron Man, Captain America, Avengers und so weiter, ja, nicht dieser, oh, wir müssen das alles realistisch aussehen lassen und wie wäre es denn, wenn Batman wirklich existieren würde, Zwang da ist oder beziehungsweise Iron Man oder so, sondern
ja auch,
ist alles ein bisschen humorvoller und lockerer ist.
Wir schauen jetzt mal, ob dieser Podcast abdriftet in Comic-Verfilmungen, aber
Ich sehe da so ein Thema, ja.
Das war auch, ich denke, das hat ja unter anderem auch dem dritten Batman, The Dark Knight Rises, das Genick bei vielen gebrochen, weil der Film plötzlich mehr mit Comic-Logik gearbeitet hat. Was ich nicht schlimm fand, aber Leute, die sich natürlich auf diesen doch schon härteren Realismus, also realistisch kann man jetzt auch nicht sagen, aber sie haben schon dieses realistischere Bild. Es hatte mehr so, es war James-Bond-Logik und nicht irgendwie Thor, Gott aus Asgard-Logik.
Ja.
Und im dritten Teil waren viel mehr so Comic-Momente, wo du gesagt hast, wenn du eine Comic-Verfilmung sehen wolltest, war das, ja natürlich funktioniert das, es ist eine Comic-Verfilmung, aber so waren viele Leute, in The Dark Knight hätte es nicht funktioniert.
Ja, und das Ding ist, warum wir jetzt auch so in dieser Comic-Verfilmung-Diskussion drin sind, ist, und ich denke, da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt zurück, dass das Action-Genre, was ja in den 90ern eher auf der, wie soll ich sagen, positiven Seite stand. Also die 90er sind für bekannt für ihre großartigen Actionfilme oder 80er und 90er.
Ich wollte gerade sagen, was heißt
weiter ausfüllen.
Großartig ist halt das falsche Wort, aber das sage ich dann gleich.
Ich persönlich, es war eine große Zeit für Actionfilme. Man hat die in den ersten Stirb langsam gehabt. Das ist natürlich noch den 80er. Aber ne, der dritte war ja auch, ist ja auch immer einer, der als einer der Guten der Serie gefeiert wird. Du hast Last Boy Scout und du hast natürlich auch diese ganzen, wie soll ich sagen, Historien, Dramen, die aber eigentlich mehr Actionfilm war, wenn man sich Robin Hood und sowas anguckt. Und das Ding ist, ich habe das Gefühl zurzeit, das Action-Genre selbst ist irgendwie gerade ein bisschen tot. Im Sinne von, es gibt zwar immer noch Actionfilme, aber wann könnt ihr euch denn das letzte Mal erinnern, in einen Film gegangen zu sein, der wirklich einfach nur ein Actionfilm war und wo man einfach rausgegangen ist und Spaß hatte. Dieses Gefühl hat man zurzeit nur bei Comic-Verfilmungen und selbst da ja nicht immer. Aber zumindest die Male, wo ich dachte so, ja, und jetzt gab es viel Action, viel Explosionen und vielleicht auch noch hier so eine nette, ne, einen netten Helden und so, das sind eigentlich fast alles Comic-Verfilmungen. Klar, Expendables hatten wir schon mal angesprochen in der Vorbesprechung, der fällt da so ein bisschen raus, aber das ist ja eigentlich auch nur ein Zitat auf die 80er und 90er.
Also erstmal der Punkt, der mir wichtig ist, das Wort großartig, fantastisch, gut wird immer für mich falsch benutzt, weil diese Actionfilme eben keine Kassenschlager waren. Das war ein Subgenre, Subgenre ist das falsche Wort, es war so eine Nische. Es war eine Nische, weil auch aus dem Grund, weil die Actionfilme der 80er oft schlichtweg ab 18 waren. Das war nicht diese so, dass heute man möglichst versucht, ein niedriges Rating zu bekommen, aber auch für die Großen immer noch cool zu wirken, damit man möglichst viel Geld einspielt. Ja. Es geht nicht darum zu sagen, weißt du, wir hauen jetzt hier 90 Minuten auf die Kacke, da wird's Blut, Gewalt und Totschlag geben, weil damit könnte man ja Leute abschrecken oder sogar jüngeren Zuschauern den Zugang ins Kino verwehren, was gutes und schnelles Geld bedeutet, weil wir waren alle mal in dem Alter, man ziemlich schnell alles sofort wissen will und natürlich deswegen auch ins Kino geht und nicht 2-3 Monate wartet, bis der Film dann auf DVD erhältlich ist oder sowas.
Ja, also das ist genau, und das denke ich, das ist das zweite Problem, dass der Actionfilm eigentlich aus einer Nische kommt, wo er sich an ein altes Publikum oder älteres Publikum gerichtet hat und das jetzt halt anscheinend, ne, wir sind halt, ich glaube, das Kino ist so kapitalistisch ist jetzt hier so ein, wie soll ich sagen, so ein emotional aufgeladener Begriff, aber das, es hat sich natürlich immer mehr in eine Richtung entwickelt, in der es um Geld, also in eine Richtung entwickelt, bei der es um Geldmacherei geht. Das heißt, es ist ja nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und, es ist klar, die Leute müssen bezahlt werden.
Die Leute müssen bezahlt werden. Und Punkt 2 ist natürlich, wir haben viel höhere Zahlen an Piraterie.
Ja.
Jetzt, ich will nicht Piraterie verteufeln, aber die Diskussion gibt's länger. Kinos verdienen nicht bei weitem nicht mehr so viel, wie sie früher verdient haben. Sei es jetzt hingestellt, ob die Leute, die dann natürlich in der Chefetage arbeiten, sowieso viel zu viel Geld verdienen, aber die haben natürlich nicht die Rechnung gemacht, dass sie so große Einbußen haben, also machst du natürlich nur Filme, die viel Geld versprechen, und die Filme, die zurzeit viel Geld versprechen, sind meistens diese Materialschlachten.
Ja. Es sind ja auch Filme, die fürs Kino gemacht werden. Das sind ja Filme, die du auch, wo auch selbst Leute sagen, ich habe nicht viel Geld, ich will die im Kino sehen, weil das Filme sind, die natürlich auf einer großen Leinwand wirken.
Ja, und da muss ich ja auch wieder sagen, das ist für mich oft hart an der Grenze, weil große Materialschlacht hat für mich schon oft einfach gezeigt, nö, wurde durchs Kino jetzt nicht wirklich besser. Ich weiß noch, wir hatten die Diskussion bei diversen Superheldenverfilmungen, wo ich gesagt habe, nee, ich habe den nicht im Kino gesehen, und ein Kumpel von mir, der Walde, mit uns ja Mehrspieler macht, der hat gesagt, ja, du musst den im Kino sehen, weil viel größer, viel besser, aber ich sag, nee, ich meine, liegt jetzt auch speziell an mir, weil ich persönlich überfüttert bin von diesen Filmen. Sie reißen mich nicht mehr raus. Große bombastische Action bringt mich nicht mehr nach Hause, wenn mich nicht interessiert, was eigentlich mit den Charakteren passiert. Wenn mich nicht interessiert, warum die Charaktere tun, was sie tun. So von wegen, hier ist A, wir gehen jetzt nach B, das ist in Ordnung, aber nur, wenn da eine Entwicklung stattfindet oder wenn es interessant ist, was passiert. Aber oft ist es dann nur noch wirklich, und wir haben die Effekte und wir haben den Effekt. So zum Beispiel, für mich persönlich war zum Beispiel ja Avengers immer hart im letzten Drittel, hart an der Grenze so, wo es ja wirklich die große Schlacht um New York gibt, die fantastisch aussieht. Das Problem für mich war, das war jetzt in 10 Jahren der 20. Film, bei dem ich dieses große letzte Drittel, wo du immer weißt, und im letzten Drittel hören sie auf, die Geschichte zu erzählen, sondern bringen dir nur noch Action, Action, Action. Das Problem haben alle Filme. Das hatte Spider-Man 3 schon. In Anführungszeichen, in Ansätzen hatte das auch der letzte Batman, der dann viel eine etwas sehr große mit Autoverfolgungsjagd und
Iron
mit dem
Man 2.
Mobil. Iron Man 2, wobei
der ja auch einfach der schwächste Film der Reihe ist, muss man auch einfach sagen.
Ja, und also man hat einfach bei vielen Filmen das Gefühl, so um Johannes zu zitieren, die unmotivierten Action-Szenen nehmen überhand. Du hast oft das Gefühl, es wird einfach nur, die Leute stehen auf Explosionen, so ein bisschen wie bei den 80er-Jahre-Filmen, aber halt auf einem Mainstream-Niveau. Explosionen, die niemandem wehtun oder Spaß machen, sondern einfach wirklich noch die Explosion der Explosion willen. Oder halt den Special-Effekt oder die Zeitlupe, um mal Zack Snyder ins Spiel zu bringen. So Sucker Punch nach der 50. Zeitlupe, um auch während sie jemandem in die Fresse schlägt, den Ausschnitt, Sucker Punch, von der Frau zu sehen, ist dann so, und was willst du mir damit erzählen? Warum versucht das Kino mir zu erzählen, dass das cool sei, dass das cool aussieht? Und das ist eine unglaublich fragwürdige Entwicklung.
Ja, und wo wir auch wieder bei dem Story-Problem sind. Also, es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, ich mache einen Film, der eine relativ simple Geschichte hat. Wir müssen nicht jetzt jedes Mal irgendwie Memento nochmal neu auflegen oder so, dass man das Gefühl hat, ich muss den Film dreimal sehen, um ihn zu verstehen. Oder ich muss jetzt auch nicht jedes Mal das krass tiefe Drama mit der zerstörten Familie sehen, wo zwar irgendwie 3 oder 4 Figuren entwickelt werden und eine Entwicklung durchmachen, aber man hinterher irgendwie total depressiv aus dem Kino geht.
Ja,
es ist total okay, einen einfachen Plot zu machen mit einer einfachen Handlung, aber dabei darf man halt nicht die Charaktere vergessen. Und das Problem ist halt einfach, was ich jetzt auch zum Beispiel mit Warm Bodies hatte und mit anderen Filmen, die jetzt so in dem letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren angelaufen sind, dass es ganz oft so ist, dass man wirklich das Gefühl hat, die Drehbuchautoren, die Entwickler saßen da und dachten so, ach ja, wir wollen jetzt die Story erzählen, ja komm, dann brauchen wir jetzt Charakter A und Charakter A verhält sich doch irgendwie in den 50 anderen Filmen genauso, also legen wir den nochmal genauso an, aber jetzt hat er halt einen anderen Haarschnitt oder sie. Und das ist halt so traurig, dass man wirklich, und das ist auch zum Beispiel das Problem mit Star Trek, und ich spoil jetzt nicht, aber dass man einfach drin sitzt und es kommt eine Schlüsselszene in der Mitte des Films und du weißt genau, wie der Film ausgeht. Du weißt genau, wie die letzte Szene aussehen wird nach dem dramatischen Kampf wegen dieser eine Szene, weil du diese eine Szene schon 1000 Mal gesehen hast und genau weißt, was passieren wird.
Ja, und also da kommen wir zu einem, wir machen jetzt einfach mal ein Mischthema draus. Man kann es ja jetzt offen sagen nach 15 Minuten. Die dieses Genre hat sich etabliert. Der große Bombastenfilm mit viel CGI, wie eben Star Trek, wie die ganzen Superheldenverfilmungen. Deswegen, genau. Die nehme ich ja da rein.
Und ich wollte Avatar eigentlich sagen.
Ach so. Ja, Avatar, wobei, da sind wir jetzt auch mal gespannt, was passiert, wenn da dann wirklich Avatar 2 rauskommt, ob das ein Riesenflop wird oder ob die Leute wieder ausrasten. Das muss man abwarten. Aber diese Filme haben sich als Form von der Machart etabliert. So, Leute gehen auf jeden Fall rein. Das ist oft teilweise fragwürdig, weil ich auch im Nachhinein sage, Thor und Captain America hätte ich mir nicht unbedingt im Kino angesehen. Weil, also,
Thor ist definitiv der schwächste Film der Reihe.
Ist so nett für einen DVD-Abend, aber die Leute gehen halt rein, weil es sich etabliert hat.
Und ja, Julia, er sah shirtless trotzdem toll aus. Aber also Thor ist, hat genau das Problem, dass Thor, fand ich zum Beispiel spannend, was wir vorhin meinten mit der Poppigkeit, die man sich immer bei Comics vorstellt. Ich finde, Thor hat das. Durch diese abgefahrene Welt, aus der Thor kommt, hat man manchmal so das, also und diese vier Freunde, die er da hat, mit denen er gekämpft hat.
Die aber storymäßig unglaublich schlecht eingebunden sind.
Genau, die sind unglaublich schlecht eingebunden, die sind unglaublich stereotyp. Ich bin schon wieder total am unglaublich sagen. Und
großartig, Anni, großartig.
Und sie sind, und diese ganze Welt wirkt halt so überzogen und aufgesetzt, dass man sie halt nicht abnimmt. Und das ist, glaube ich, auch, es ist definitiv auch eine Schwäche des Films, weil er es nicht schafft, dass, im Gegensatz zu Iron Man zum Beispiel, zu der ganzen Reihe, es nicht schafft, dieses etwas durchgeknallte, etwas überzogene annehmbar zu verkaufen. Ja. Oder so zu verkaufen, dass man sagt, okay, ist halt jetzt so, aber funktioniert.
Also, und wie gesagt, und das hat sich etabliert. Das funktioniert in einigen Fällen sehr gut. Iron Man hat auch, wenn wir mal X-Men 3 rausnehmen und für viele Leute auch Spider-Man 3 rausnehmen, die beiden Reihen haben das eigentlich gut eingeführt, wie das funktionieren kann. Das X-Men Reboot oder Prequel, man weiß nicht, wie man es nennen soll, das ist die erste Entscheidung, hat das auch recht gut hinbekommen. Und noch andere Filme, ich will jetzt einfach, das wird ja repetitiv, wenn ich die jetzt alle aufzähle. Aber was ich jetzt vermisse ist, Marvel hat diese zweite Phase losgestoßen und ich hätte mir gewünscht, aber das ist natürlich Träumerei, weil wir haben ja drüber gesprochen, man will Geld verdienen, dass sie jetzt versuchen, die Erzählweise, die Narration eine Stufe höher zu bringen. Weil es gibt dieses gute alte Argument bei einer Comic-Verfilmung, dass du in jedem Film hattest, bis zum Beispiel zu The Dark Knight, was du seitdem aber auch immer wieder bekommst, was auch an der Darstellung von Marvel liegt, und zwar für einen Comic-Film. Dieses, für einen Comicfilm hatte der eine richtig gute Story. Für einen Comicfilm hatte der eine richtig gute Charakterentwicklung. Und du denkst so, dieses, das ist wie diese angezogene Handbremse. Dieses Genre kann man nicht wird nicht vollends für voll genommen, was aber auch daran liegt, wie es sich darstellt.
Muss ich aber jetzt mal bei Iron Man 3 wirklich widersprechen, weil Iron Man 3 macht von Anfang an eine...
Also dazu kann ich halt noch nicht so viel sagen. Nee, also ich sag nur, das war die Entwicklung der letzten Jahre. Wenn Iron Man 3 das besser gemacht hat...
Das will ich deswegen einfach erwähnen, weil wir ja auch keine Kritik auf unserem Blog dazu haben, weil ich mich entschlossen habe, das nicht zu besprechen zugunsten eines anderen Films. Und das Ding ist, was bei Iron Man 3 eigentlich ganz spannend ist, dass, und es wird auch am Anfang eingeführt, dass der Film sich wirklich nur auf die Entwicklung des Helden konzentriert. Und dadurch, also der Film hat auch Schwächen, schwache Nebenfiguren, aber der Film steht, und da bin ich zum Beispiel mit Movie Bob einer Meinung, der Film würde auch alleine bestehen im Sinne von, dass er auch als einen Actionfilm bestehen würde, weil er nämlich genau das macht, weil es nämlich nicht dieses ist, der ist für einen Comicfilm ganz gut, sondern es ist wirklich eigentlich für einen Actionfilm, würde ich hier sagen. Ein Film, wo es eine spannende Story gibt, mit einer spannenden Bösewicht-Storyline und mit einer Charakterentwicklung des Helden, die in verschiedene Bereiche seines Lebens vordringt. Was gut gemacht ist einfach.
Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit, weil über das Jetzige können wir nur spekulieren. Yeah. Aber über die letzten Jahre, wenn man da immer die Entwicklung angeht, hatten wir halt eben genau die Entwicklung. Wir hatten Reihen, die mit...
Wir haben Reihen sind einfach gerade groß. Das ist seit Herr der Ringe und Twilight.
Sowieso. Und halt auch die Comic-Reihen haben das ja auch gleich gemacht. Spider-Man hat gleich drei Teile gemacht. X-Men hat drei Teile gemacht. In beiden Fällen hatte man ein bisschen das Gefühl, der dritte Teil war nicht wirklich fertig gedacht. Und das wurde dann damit wettgemacht, dass alles größer, besser und toller aussieht. Das tut es auch. Aber zum Beispiel, wenn ich aufzählen müsste, in beiden Reihen X-Men und Spider-Man, die ich beide sehr mag, ist Spider-Man 2 und X-Men 2 sind für mich bis heute wahrscheinlich zwei der besten Comic-Verfilmungen, eben weil sie ein gutes Mittelmaß gefunden haben. Sie haben mir sehr schöne Action-Szenen gezeigt, aber haben dabei nicht vergessen, dass es darum geht, eine Geschichte zu erzählen und dass die Action-Szenen tatsächlich integriert in die Story sind und dir ein bildliches, bildlich darstellen sollen, wie das Kräfteverhältnis zur Zeit zwischen Gut und Böse aussieht. Das war die Funktion. Die Action-Szenen hatten tatsächlich eine Funktion.
Und vor allem, weil sie ja nun einfach in einer Welt spielen, in der die Charaktere bestimmte Eigenschaften haben, die ja wichtig sind, die ja für die Story auch wichtig sind. Das heißt, die Action-Szene ist für die Story wichtig und die Story und nicht die Story ist dafür da, die Action-Szenen zu verbinden, weißt du?
Ich springe jetzt ein bisschen, also das weil wer Anni und mich nicht kennt, das könnte in 2 Stunden Diskussionen im Avengers und Co., deswegen habe ich zum Glück gleich beide Filme, ist mir in Avengers und in The Dark Knight Rises aufgefallen. Diese Szenen, die, haha, es ist witzig, aber wenn es zum 50. Mal kommt, brauche ich es nicht mehr. Wenn Captain America anspringt und den Polizisten sagt, ihr macht jetzt das, das und das. Wer bist du denn, dass du uns das erzählt? Kommt ein Alien, er haut den Alien voll in die Fresse und sagt, und der Polizist nur, also, ihr macht jetzt genau das, was Captain America gesagt hat. So, Leute, das ist das dritte Mal auch in der gleichen. Deswegen ist ja das letzte Drittel mein großes Problem mit dem Film, wo du Hawkeye siehst, wie er blind in irgendeine Richtung schießt, so einem Alien genau ins Auge, wo du denkst, Ihr macht diese Szenen nicht, um mir zu zeigen, dass es ein Kräfteverhältnis gibt, sondern damit ich mir einen auf meine Lieblingshelden runterwichsen kann. Gleiche Szene ist...
Es geht um Coolness.
Ja, genau. Genauso in Batman, wo es diese Szene gibt, wo er dem jungen Polizisten, hier, nimm diese kleine Granate. Und er nimmt diese Granate, wirft die auf die Steine und nichts passiert und Joseph Gordon-Levitt dreht sich um, hast du nicht was Größeres? Woraufhin er mit dem, so, weißt du, Phallus-Joke-mäßig, er natürlich mit seinem Batwing kommt und das Ding freibombt und du denkst dir so, warum hat er mir über die Granate gegeben? Für so einen kleinen, billigen Joke.
Der Witz mit dem hast du nicht was Größeres, der ist halt ausgenudelt, seitdem er bei Men in Black gebracht wurde.
Ja.
Das ist halt...
Damals war es noch... Men in Black ist auch ein super Beispiel dafür, wie immer mehr weggegangen wurde von echt coole... Das war auch zum Beispiel... Men in Black und Men in Black 2 sind 2 Filme, die ich nennen würde für so Filme, aus denen ich rausgegangen bin und Spaß hatte.
Ja, vor allem...
Wobei 2 hat schon stark nachgelassen, aber es hat immer noch Spaß gemacht.
Ja, und daneben, um jetzt mal nochmal einen Tick in eine andere Richtung zu geben, haben wir zum Beispiel Matrix. Und Matrix ist der erste Film... Nee, der ist, ja, fällt nee, ja auch nee. Ins Action-Genre,
nee, genau deswegen
aber mit diesem Sci-Fi... Dystopie-Ansatz. Und das ist ja ein anderer Trend, den wir gerade haben. Wenn man sich Oblivion anguckt und After Earth und Ender's Game ist jetzt auch der Trailer gelaufen, das ist ja anscheinend
After
irgendwie so...
After Earth ist so ein beschissener Titel.
Es ist, wie dem auch sei, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich glaube, der ist ja noch gar nicht draußen.
Der ist noch nicht draußen,
aber ich kann dazu nur sagen, Sci-Fi ist auch in, weil ja durch auch zum Beispiel diese ganzen, ich würde auch sagen, dass die Comic-Verfilmungen dazu beigetragen haben, ja, weil natürlich. Die ja auch so dieses Technik-Element haben und natürlich auch Star Trek, die Neuauflage von Star Trek.
Ja, aber, und wir warten ja noch auf Star Wars.
Und wenn man sich dann mal anguckt, wie zum Beispiel Oblivion rezipiert wird, also das ist ja fast genauso schlimm wie im Action-Genre, wo man sich einfach denkt so, ja, warum sollen wir interessante Charaktere machen?
Nö. Wir haben ja Effekte.
Ist ja blöd, wir können ja einfach noch eine Einstellung davon machen, wie... Schauspieler XY irgendwas kaputt haut. Und wenn man sich dann halt dagegen Matrix anguckt, um jetzt den Blick in die Vergangenheit zu sagen, ein Film, der ja wirklich...
Der erste, ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, er ist eine Zäsur, aber es war auf alle Fälle ein Film, der ja das Kino danach sowohl visuell als auch Storytelling-mäßig, finde ich, ein bisschen geprägt hat. In der Hinsicht, dass er gezeigt hat, was möglich ist.
Und sich aber gleichzeitig mit Teil 2 und 3 sein eigenes Grab geschaufelt hat.
Ja, wobei...
Weil er genau das...
ja gut, er hat Matrix genau das gemacht, 3, was man jetzt...
Matrix 3 ist eine Parodie auf das, was Matrix 1 versucht hat. Matrix 1 hat gesagt, okay, die haben ja selbst gesagt, die Wachowski-Geschwister... damals noch Gebrüder, haben ja damals auch gesagt, Kung Fu ist eigentlich drin, weil wir junge Leute ins Kino locken wollten.
Ja.
Und im ersten Teil nehmen diese Szenen aber, sie sind eindrucksvoll, weil es das erste Mal war, dass du sie gesehen hast, aber sie nehmen nicht so sehr überhand, dass du das Gefühl hast, ich habe mehr Action gesehen, als dass mir auch so eine Story erzählt wurde. Wie viel man von der Story hält, ist jetzt völlig, wir wollen den Film weder positiv noch negativ, wobei ich sage, Matrix, super Film.
Ich finde auch, also es geht auch.
Aber der dritte Teil dann mit immer wieder diese Schlacht in Zion, Maschinen gegen Menschen, wo du denkst, langweilig, unglaublich langweilig und unmotiviert. Menschen sterben, es wird geschossen aus allen Rohren. Das ist das 50.000. Mal, dass ich so eine Materialschlacht sehe. Und das schon 2003. Nur jetzt war die Materialschlacht halt animiert. Das hat's aber nicht besser gemacht.
Ja.
Und das Traurige ist, die Leute gehen aber weiterhin für genau diesen Kram ins Kino. Und eigentlich ist es wie immer... Der wahre Punkt, worüber wir uns jetzt hier die letzte knappe halbe Stunde aufgeregt haben, ist überhaupt nicht, was das Kino falsch macht, sondern dass der Rezipient nicht Matrix-mäßig Teil 1 die rote Pille schluckt und endlich mal aufwacht, dass er sich selbst das Kinoerlebnis kaputt macht. Dann ja,
wobei,
kommt nämlich.
Wobei, das Ding ist, natürlich, ich bin da total deiner Meinung. Die Leute, die reingehen und die Boxoffice-Zahlen bescheren, sind natürlich, haben auch eine Verantwortung. Aber auf der anderen Seite, da kann ich jetzt auch einfach subjektiv aus meiner Erfahrung sprechen. Ich bin ja jemand, ich gehe gerne ins Kino, um mir actionreiche Sachen anzugucken. Aber du weißt das ja vorher nicht. Es gibt ja Situationen, wo du einen Trailer siehst und denkst, ach ja, das sieht ja spannend aus. Und dann gehst du rein und denkst dir, oh mein Gott, wie schlecht. Star Trek Into the Darkness.
Aber die Trailer waren scheiße.
Ja,
du benutzt oft das Wort scheiße. Aber das war eigentlich der Grund, warum ich mich am meisten, das waren die zwei Punkte, warum ich mich bei dem Film ja drüber geärgert habe. Erstens, ich mag es nicht, seit Heath Ledger und dem Joker wird unglaublich gerne vorab Hype gemacht. Ja, Benedict Cumberbatch ist ein super Schauspieler, daran zweifelt niemand, aber ich finde es immer unglaublich ungehörig zu sagen, kann nur geil werden, weil er wird super geil sein. Denn wenn seine Rolle nicht gut geschrieben ist, dann kann auch nur er bis zu einem gewissen Grad etwas rausholen.
Natürlich, und das macht er auch in dem Film, er holt raus, was er rausholen kann.
Und das zweite war jetzt die Frage, teilen wir das auf, sonst wird es hier noch ewig lang. Das zweite ist nämlich auch, diese Generik, die wir in den Film selbst haben, hat sich ja auch auf Trailer Hans Zimmer sei Dank übertragen. Ja. Jeder Trailer hat sein Bam.
Ja, und
Bam.
Ja, und diese steigernde Musik.
Genau, die steigernde Musik und jede Szene ist noch ein bisschen heftiger. Wir brauchen in Star Trek ein Flugzeug, das ein riesiges Raumschiff, das in die Stadt reinstürzt. Wir brauchen daraufhin die entsetzten Leute. Aus irgendeinem Grund zeigen wir immer zwischendrin kurz ein schwarzes Bild, wobei wir wissen, dass im Film genau diese Szene so gezeigt wird, nur ohne Schwarzblenden. Man hat das Gefühl, wir sind festgefahren in einer gewissen Struktur, wie wir der Masse etwas in Trailern oder in Filmen dann am Ende präsentieren. Es ist einfach irgendwann nur noch langweilig. Ich find's nur noch langweilig.
Ja, total, da bin ich auch deiner Meinung. Zum Schluss muss ich noch eine Sache sagen, was mich auch total ankotzt, auch bei Iron Man 3, obwohl ich den Film mochte. Dieser fucking Voice-Over, der zurzeit, weißt du, seit dem scheiß Twilight-Film hast du in jedem Film, egal ob es eine romantische Komödie
was,
ist,
dass jemand über das
oder
Bild
ein
drüber
Action
spricht.
Oder ein Sci-Fi, ja, es ist immer so dieses, irgendwer erzählt die Geschichte so in Erinnerung oder in Besprechung.
Nee,
so.
Weißt du, wem du da die Schuld geben musst? Grey's Anatomy.
Aber Grey's Anatomy hat es ja auch nicht erfunden. Aber es ist so,
nee,
wirklich,
die, haben das
die
so
ersten
penetrant.
Minuten von Iron Man auch, erklingen, ja, wegen auch Desperate Housewives.
Okay.
Und du sitzt, ich saß wirklich da und hab gedacht, es ist mir scheißegal, dass du gerade eine tolle Stimme hast, Robert Downey Jr., und dass das auch total Sinn macht. Und ne, es fügt sich auch in den Gesamtfilm ein, aber... Nee, ich kann es nicht mehr hören. Ich war bei Warm Bodies schon genervt, ja. Und Warm Bodies ist ja nun eigentlich ein Film, der ja auf dem Buch aufbaut, weil der ist ja genauso funktioniert. Aber das ist, weil ja auch gerade diese Buchadaptionen so in sind. Und in Buchadaptionen, gerade diese ganze Urban Romance Fantasy Scheiße, die sind ja alle immer dieses aus der Perspektive einer Person, wo die ganze Zeit im Kopf der, ne, das erzählende Ich und so. Muss ich jetzt kurz mal loswerden, Voice-Over ist auch ausgenudelt. Können wir jetzt auch mal wieder fallen lassen.
Also wir halten fest, wir sehen in erster Linie ist es nicht mal nur CGI, war dieses übermäßige CGI und dafür Story vernachlässigen, war eigentlich nur unser Aufhänger dafür, dass wir im Mainstream-Kino mal wieder, ich meine, das ist immer im Mainstream-Kino so, nur wir haben gerade wirklich wieder einen Höhepunkt erreicht und wir hoffen, dass es jetzt wieder besser wird. Also, weil es wird, natürlich wird Mainstream-Kino wieder nach einer festen Formel funktionieren. Das macht ja Mainstream-Kino aus. Wir hoffen nur, wir haben genug. Es war jetzt wirklich eine Dekade, die sich wieder darauf vorbereitet hat und wir
stecken... Der Zenit ist überschritten.
Ja, wir stecken in einem Loch fest. Wir hoffen, dass wir da... Das Problem ist, werden wir da rauskommen, weil wir haben Marvel-Disney, die uns versprochen haben, dass wir gefühlt 2 Superheldenfilme pro Jahr bekommen werden oder alle 2 Jahre 2 Filme. Wir haben Filme wie Kick-Ass 2. Für wer sich über den Trailer von Kick-Ass 2 wirklich groß gefreut hat, den verstehe ich nicht, weil dieser Trailer mir gezeigt hat, hey, wir machen das gleiche wie in Teil 1. Again. Ohne auch nur irgendetwas neu zu machen. Das ist so, wie Scott Pilgrim vs. The Universe angekündigt werden würde. Weil ich auch sagen würde, sie würden komplett das gleiche machen. Wenn dann so ein Trailer rauskommen würde, würde ich sagen, warum freut ihr euch darüber?
Ja.
Das ist doch... Ist man nicht irgendwann gelangweilt, aber anscheinend reicht es manchen, wenn sie... jährlich das Murmeltier grüßen dürfen und alles gut ist. Ich denke, wir hängen uns jetzt auf, wenn wir dann noch weiter drüber reden.
Das war ein schönes Schlusswort. Hör auf zu reden, Max.